Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind in der Freisprechanlage. Heute wie immer oder wieder einmal mit Martin Reuter und Gertrud Salm und über das Thema über Musik schreiben. Ich habe jetzt extra den Herrn Reuter noch nicht eingeschaltet, damit er mir einmal das Intro nicht versaut. Es ist mir gelungen.
Typisch.
Ja, aber wir haben einen Gast. Das ist Lüder Krethe.
Und der sagt jetzt, wer er ist und was er macht und solche Sachen, ja?
Kann er tun. Schönen guten Abend zusammen. Ja Lüder Krethe, das stimmt, das bin ich.
Das bin ich.
Heute Abend hier, um ein bisschen was zu erzählen über das Musikschreiben, was eben hauptsächlich stattfindet in der Kassel Zeitung, diesem Online-Portal, was es hier in Kassel gibt.
www.kassel-zeitung.de.
Etwas Werbung.
Genau.
Kostenlos.
Ja, und da bin ich jetzt mal eingeladen worden und gut, da unterhalten wir uns jetzt drüber.
Ja. Dann fangen wir damit an. Wie würdest du deine wie kann man diese Vorlieben-Etage irgendwie bezeichnen? Also, wenn ich richtig gelesen habe, sind das ja oft auch ältere Herren und Damen, ja? Also,
ja.
Mal um das mal so vom Anfang an her zu.
Das sicherlich, weil ich ja nun auch nicht mehr der Jüngste bin, jetzt dabei das 54. Lebensjahr zu vollenden.
Ja.
Und eben die Leute doch oftmals auch kenne, die einfach auch so aus dieser Zeit kommen, also ähnlich alt sind wie ich. Von daher.
Bist du mit denen immer auf Tour gewesen oder wie kommst du zu diesen
jetzt
Bekanntschaften?
Mit den Neueren bin ich nicht mehr auf Tour gewesen. Früher habe ich das ab und zu mal gemacht. Das war allerdings eine ganz andere Richtung mit einem namens Gunter Hampel aus Kassel. Free Jazzer, der ist vielleicht ja hier auch dem einen oder anderen bekannt.
Gunter Hampel kenne ich, oder, Gertrud?
Nein, den kennst du nicht.
Den kenne ich nicht, okay.
Aber mit jetzt diesen Rockleuten, Singer-Songwritern oder so, das eigentlich nicht. Trotzdem gab es mal eine ziemlich intensive Zeit mit persönlichen Bekanntschaften. Das können wir gleich mal weiter besprechen. Das ist
ja,
so
welche Zeit? Sagst du gleich.
Das war die Zeit so 69 bis 75 ungefähr. Ich bin ja gebürtig aus Bremen. Und in Bremen gab es ja den Beat Club.
In Bremen sagt man gebürtig aus Bremen.
Ja.
Beat Club.
Genau. Und ich war einer von denjenigen, die in den Jahren etwa 69 bis fast zum Ende vom Beat Club 73 war es, glaube ich, doch relativ häufig im Studio war, um einfach Autogramme zu holen. Das war damals so eine.
Ach, du warst Fan.
Genau, so eine Aktion, die man da eben anstelle von Schularbeiten gut machen konnte.
Das heißt, dein Herz schlug schon damals für die Musik so heftig, dass du dich angestellt hast?
Na, das kam eigentlich erst mit dem Dahingehen. Ich war ganz normal, ohne besondere Vorlieben, hatte auch eben so bis 12, 13, 14 eigentlich keine besondere Beziehung zur Musik. Alles das, was dann an Rock, an Pop und sonst was aufgekommen ist, ist ja eigentlich da erst richtig stark geworden. Jetzt mal abgesehen von amerikanischen Rock'n'Roll oder sowas.
Und warst du verknallt in Uschi, wie hieß sie?
Uschi Nierke? Sie war sicherlich attraktiv, auf jeden Fall.
Für einen
Aber wir haben sie eigentlich während der Proben so gut wie nie gesehen, weil sie war ja immer nur am Samstag da und ist eben eine Moderatorin und die sagt einfach Stücke an. Und es war ja auch da lange Zeit so, dass die Stücke eben vorher aufgenommen worden sind und man hat die dann auch nur abgespielt.
Ja.
Und sie hat eben, wie gesagt, was angesagt, was im Grunde genommen schon
längst
passiert war. Also wie gesagt, von daher haben wir sie vielleicht ein, zwei Mal gesehen und so.
Aber man hat doch auch live gespielt da, oder?
Ja, das kam dann eben in der Zeit. Es fing ja so um den 70ern an. Der Beat Club hat ja schon ein bisschen früher angefangen, Mitte der 60er. Da war eben alles Playback, da war aber auch zum Beispiel Publikum dabei, das hat es dann eine ganze Zeit danach nicht mehr gegeben, bis es dann wieder das neue Format Musikladen wurde, wo dann auch wieder Publikum eingeladen wurde. Und wir waren eigentlich eher in der Zeit da, wo also zumindest kein Publikum zu sehen war. Das hat auch oft dazu geführt, dass man als Publikum nicht rein durfte, weil die dann eben für sich einfach gefilmt haben. Wenn man dann mal rein konnte, was wie gesagt nicht so besonders häufig war, dann musste man sich sehr in die Ecken drücken, damit einen die Kameras eben nicht zufällig mal filmen. Das klappte auch meistens gut, aber wie gesagt, wenn man da hinging, um Autogramme zu holen, dann konnte man nicht davon ausgehen, dass man auch gleichzeitig mit in die Show kommen konnte, um zu sehen, wie die da dann live spielen. Und eben als dann diese Zeit kam, wo sie live gespielt haben, da war es eine Zeit lang etwas besser. Aber wie gesagt, man musste sich sehr zurückhalten, dass man eben nicht zufällig in die Kamera geht.
Bei was hat man live angefangen zu spielen? Was hast du da, hast du was mitbekommen?
Ja, das war eben das, was ich nachher auch als Beispiel mitgebracht habe. Das war so die Zeit um Steamhammer, was damals so als progressive Musik, Underground Rock und so weiter lief. Und ja, wo einfach auch eine musikalische Zeit doch kam, die sehr kreativ war, wo auch neue Wege ausprobiert worden sind, auch so die ganze psychedelische Musik und sowas, wo man neue Klänge gemacht hat, wo der Moog-Synthesizer und solche Geschichten aufkamen.
Also hast du eine der ersten Maschinen auch gleich mitgekriegt?
Das konnte man dann da sehen, ja.
Aber Lüde, wie kam es denn, dass du nicht bei Heinti gelandet bist, sondern bei Steamhammer?
Hammer heißt
bestimmt es. Bestimmt ein kleines bisschen durch Papa, der das zumindest nicht abgewürgt hat.
Wie, dein Papa war ein Rocker?
Würde ich nicht so sagen im Nachhinein.
Ein Begünstiger.
Aber er hat vielleicht sicherlich in der Nachkriegszeit einfach sehr dem amerikanischen Jazz nahegestanden. Und ja, war von daher einfach ein bisschen offen. Wir hatten verschiedene Platten aus dieser Richtung zu Hause. Wie das damals halt so war, das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Freizeit auch. Ja. Und wie gesagt, alles andere hat sich dann ja entwickelt. Und wenn man heute so Zusammenschnitte sieht und über die wilden 50er, 60er Jahre, das sieht alles toll aus, aber das war ja durchaus nicht das tägliche Leben jetzt von den Leuten.
Ich wollte auch gerade sagen, also die Bremer Sendungen sehen heute sehr monolithisch aus, aber sie waren, wie du sagst, sind ja durch verschiedene, mindestens drei Entwicklungsstufen gegangen. Ja. Also erstmal praktisch nur Fake eigentlich, oder wie soll man es nennen. Dann kam das Publikum rein und dann haben sie das perfektioniert. Und kannst du nochmal sagen, weil mich das jetzt persönlich interessiert. Also es war erst Beatclub, dann war es, wie hieß das dann?
Musikladen.
Und das hatte ja alles dieser Leckebusch.
Genau, ne? Das war alles Mike Leckebusch. Der hat ja auch wirklich, also für das Musikvideo und für diese ganze Musiksendung Formate, zumindest in Europa, doch, glaube ich, bahnbrechende Sachen gemacht. Ja, das war einfach fantastisch. Und auch technische Sachen erfunden, die man heutzutage überall hat, wo kein Mensch mehr drüber nachdenkt. So gewisse Überblendungseffekte und so weiter. Ja. Die sogenannte Blue Box und so weiter. Ja. War damals eine ganz große Sache, als da diese Kiste im Studio stand und man als Zuschauer so gar nicht erkennen konnte, wozu sowas gut sein sollte, warum da drinnen jemand aufgetreten ist. Aber das hatte eben dann die Möglichkeit, dass man dann einfach mit der Technik
Hintergründe, Vordergründe,
sowas einfach völlig neu machen konnte. Und der Beatclub hatte eben ja teilweise wirklich für die damalige Zeit ganz enorme Effekte, die auch dieses psychedelische Element oder Underground-mäßige oder so eben einfach unglaublich unterstützt haben. Und wodurch er letztlich auch eine Kultsendung geworden ist.
Aber demnach habt ihr einen Fernseher zu Hause gehabt, ne?
Wir hatten auch einen Fernseher zu Hause, genau.
Und du durftest die Sendungen sehen?
Dann durfte ich sie auch sehen. Wie gesagt, in den ersten Jahren war ich noch zu jung, da hat mich das gar nicht so interessiert. Aber dann, als wir dann auch selber hingegangen sind, dann wollte man natürlich auch die Sendung angucken. Auch in der Hoffnung, dass man sich vielleicht doch mal
selber wiedererkennt. Klar.
Aber wie gesagt, das war eigentlich in all den Sendungen nicht der Fall. Und es war zum Glück auch so, dass meistens Samstag keine Aufzeichnungen mehr waren, weil Samstag kam ja der Beatclub. Ich glaube, das war immer einmal im Monat. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Manchmal war es dann wirklich eng, dass man am Samstag noch da war, um Autogramme zu holen und dann schnell nach Hause fahren musste, um noch eben den Beatclub im Fernsehen zu sehen. Aber das war die Ausnahme.
Noch kein Video.
Nee, kam dann auch auf, wie gesagt, das waren ja alles diese Zeiten, alles wo sowas anfing. Ja. Nicht in dem heutigen Sinne, da waren ja noch richtig dicke, fette, schwere Videokameras, aber ich weiß, der eine oder andere Mitschüler bzw. seine Eltern hatten schon sowas und da hat man auch mit experimentiert. An der Schule hatten wir auch sowas und haben da teilweise auch mit experimentiert.
Das ist Bremen, meine Damen und Herren.
Bremen war schon immer ein bisschen fortschrittlich.
Wir hatten das Gymnasium, an dem ich damals war, galt sicherlich als eines der besseren. Das kann man sehen, wie man will. Als Schüler hatte ich da durchaus andere Ideen. Aber wir hatten zum Beispiel eine wirklich gute Einrichtung an der Schule, das waren eben die sogenannten musischen Wochen. Und wir hatten als Bremer oder an dieser Schule auch ein eigenes Schullandheim. Ja. Das ist ja insgesamt eine sehr positive Sache und eine ganz speziell deutsche Sache, auch Schullandheime zu haben, wo Schüler dann eben während der Schulzeit...
Heute sieht man es, glaube ich, nicht mehr so, weil man in Schullandheimen irgendwie... irgendwelche Greifer vermutet?
Nein, Martin, ja, Schullandheime ist, wenn man in Ferien geht mit der ganzen Schule.
Aber dann müsstest du nach lauter
Das, was du meinst, sind Privatinternate.
Ja, gut, ich will ja jetzt nicht.
Ja, also ich bin ja genau, das ist Quatsch, noch ein kleiner Quatsch, Unterschied.
Aber nur so ein bisschen.
Okay. Ja, ja, aber wie gesagt, diese musischen Wochen, die wir da eben an der Schule hatten, die haben halt in diesem eigenen Schullandheim, was eben da zur Verfügung stand, ein großes Potenzial geschaffen. Es gab dann eine Clique von Schülern ab der 9. Klasse, die da praktisch regelmäßig jährlich hingefahren sind, wo sich die Schule gefreut, dass die endlich mal eine Woche lang nicht da sind. Und wir uns gefreut haben, dass wir endlich mal eine Woche lang das machen konnten, was wir wollten.
Ich dachte mir schon, dass du zu dieser Clique gehört
bist. Das war gut.
Ja, hast du selber Musik gemacht?
Ein wenig, aber eigentlich nicht gut. Habe ich auch wieder sein gelassen. Das war so ein Versuch mal.
Also
aber
die eigene Rockgitarre lag noch nicht.
Sie gab's mal, aber Schoß. Hat zu nichts weitergeführt, habe ich dann wieder
gelassen. Nee, bist du musikalisch?
Weiß ich auch nicht Sinn, so genau.
Ja, wir können ja nachher nochmal was singen.
Ich glaube, das Singen, ich bin auch einer von denen, die in der Badewanne da ihren besten Auftritt haben, aber sonst wahrscheinlich nicht so viel.
Also wir sind ja auf hier in der Freisprechanlage und gerade auf der Spur, wie Lüder zum Musik hören und dann kommen wir zum Schreiben.
Musik schreiben kann,
Lüder schreibt in der www.kassel-zeitung.de.
Wir hatten das schon vor seinem. Du brauchst nicht so viel Werbung zu machen. Das
ich,
muss jeder so halten, wie
Herr
er
Reuter,
will.
Ja? Ich bin am Mischpult und Sie sprechen mal ganz brav mit Herrn Lüder.
Ich gehorche, genau. So ist das. Ja, der Weg. Wenn du, also das ist eine bestimmte Prägung in einer bestimmten Zeit, kann man sagen, dass das der Sound so in den Körper so reingeht, dass er da, wie soll man sagen, aufbewahrt wird oder was?
Also, das glaube ich schon. Ja. Ja, das war dafür auf jeden Fall sehr wichtig. Hm. Und wie gesagt, eben diese Kontakte mit den Musikern, die einfach schon Stars waren zu der Zeit, das war doch eine sehr wichtige Sache, weil das zum einen völlig anders ablief, als man sich das vielleicht heute vorstellt oder als man, wie man heute...
Also die Stars waren damals noch nicht so hoch auf dem Podium oder so.
Nein, die waren zum Beispiel betrunken, meinetwegen. Nehmen wir Joe Cocker, der da war und einfach...
Ja, das war ja sein Beruf.
Gut war und genau, das gehörte dazu. Und,
das hätte die Stimme ja gar nicht gegeben.
Trotzdem war er natürlich eben nicht einfach nur betrunken, sondern eben auch Mensch. Und das ist eine ganz andere Sache, als wenn man so jemanden 30 Meter vor sich auf der Bühne sieht heutzutage.
Ja,
das
ist so mit Bildschirm oder
was auch immer. Mhm. Kann jetzt einfach sehen. Ich meine, ich habe Joe Cocker nie wieder live gesehen nach der Zeit. Einfach weil ich die Konzerte dann zu teuer finde oder die sind gerade nicht.
Stimmt, näher die sind ja auch nach oben explodiert. Ne? Also ich weiß nicht, was hast du damals noch bezahlt für so ein, kannst du dich noch erinnern? Also ich bin deswegen auch nicht reingegangen. Ich habe vielleicht mal zwei Live-Konzerte erlebt. Eins mit Kent Heat in München, im Zirkus Krone, glaube ich, sogar. Das war übrigens sehr lustig, also da, wo die Löwen rumlaufen.
Das war Kent Heat zum Beispiel habe ich dann ja auch im Beatclub mal getroffen und das war eben auch eine sehr interessante Begegnung. Wie gesagt, es gab einen großen Unterschied zwischen den Künstlern, die aus England kamen oder irgendwo anders aus Europa und zwischen den Amerikanern. Denn die Amerikaner haben einfach eine völlig andere Vorstellung, Lebensgefühl und so mitgebracht. Es war ja auch die Zeit, wo dann Drogen aufkamen. Wir sind da glücklicherweise noch zu klein gewesen und haben uns das auch gar nicht getraut. Aber die Musiker haben das ja teilweise ziemlich exzessiv gemacht.
Ja, es ist ja praktisch, gehört ja zu jeder Story dazu, dass einer mal abgestürzt ist.
Ja. Also
ist
ja praktisch, wie gesagt, nicht so im Beatclub selber, dass sie das jetzt öffentlich gemacht haben. Aber gut, du siehst die und dann kannst du auch damit umgehen und weißt, dass die nicht gerade ausgeschlafen aus dem Bett kamen, wenn die dann da vor dir stehen. Und da waren eben die Amerikaner wirklich die absoluten Vorreiter, die da teilweise... ganz schön heftige Vorstellungen abgeliefert haben. Also auch so, dass man eben...
da war auch keine Musik dann mehr, zum Teil, ne?
Naja, solange wie das dann, oder in der Phase, wo es dann die Improvisation war,
konnte man
so mit umgehen. Und eventuell mussten die eben da einen ganzen Tag proben oder den Song nochmal spielen und so weiter. Das war dann schon drin. Aber wie gesagt, wenn du denen dann begegnet bist und die irgendwie... Schwierigkeiten hatten, sich mit dir zu unterhalten oder dann nur rumgeturnt sind und das war einfach schon bewegend, aber auch teilweise ein bisschen beängstigend und letztlich auch eine gute Werbung, doch die Finger von den Drogen zu lassen, weil das war irgendwie sowas, da hatte man doch nichts mehr zu tun. Die konnten ihr Autogramm da hingeben und dann war auch gut.
Bist du sicher, war das bei dir eine Prophylaxe, bei den anderen auch? Also es, man könnte sich ja eher so vorstellen, dass man dem Idol weiter nacheifert und dann auch mal probiert.
Also ich denke, bei den meisten, die damit hingegangen sind, war es eine Prophylaxe. Mhm. Es war vielleicht einer oder zwei, wo das dann aber auch andere Gründe hatte, wie das war, dass das da ein bisschen heftiger geworden ist. Aber für die meisten, ich meine, es kam dann vielleicht ein paar Jahre später mal, aber nur so als Erfahrung.
Und
dann
brave Jungs und Mädchen zu der Zeit.
Auf jeden Fall.
No, ja. Das denke ich doch.
Also wir waren nicht brav, aber wir haben uns auch nicht um sowas gekümmert.
Das Brave hat man dann auch weiter abgelegt. Aber wie gesagt, das war ja der Anfang und die Entwicklung. Und
sehr witzig.
Dann war der Beatclub vorbei, dann konnte man das anders austoben und wusste da anders mit umzugehen.
Und wie ging es weiter mit deiner Liebe zur Musik? Also das ist in dich reingefahren, das war nicht jemand, der dich da hineingezogen hat, sondern das heißt, es war eine ganz eigenständige Tätigkeit.
Es waren natürlich auch Freunde, die da mitgezogen haben oder das mit vorbereitet haben, die zuerst einfach, wie gesagt, der ein oder andere, der meinetwegen die erste Platte von den Beatles hatte oder von den Stones oder sonst was.
Also eine Peer Group gibt es dann doch immer, ne?
Auf jeden Fall, klar, da wo man gewohnt hat und wie gesagt dann die anderen Leute. Zu Radio Bremen selber zu kommen, das war wieder ein anderer Weg, weil...
Ja, wer hat das ja auch erzählt, der John Lennon hat gesagt, der Dingsbums hat eine Platte gebracht, haben sie gesagt, und jetzt müssen wir anfangen, das nachzuspielen und so weiter.
Also das ist, genau, und es gab eine Platte und die war auch oft eben für alle, das ist ja heute, ich meine, gut, heute wird auch wieder viel getauscht,
also,
aber doch auf eine andere Art und Weise, als man das eben mit so Platten damals machte.
Die waren ja teuer.
Und dann einmal, das ist, glaube ich, so 15 Mark oder so haben die, glaube ich, gekostet, LPs.
Aber, War richtig teuer.
Ich erinnere mich noch, dass ich eine Platte von Ray Charles wollte ich haben, um die bin ich richtig drumherum geschlichen als 15-Jähriger.
Ja.
Ich bin da rein. Das Tolle war, man durfte sie schon hören in so einer Kabine.
Mhm. Ja. Genau, sowas.
Ja. Aber da hat man gesagt, 15 Mark kann nicht wahr sein und so weiter. Nein, dann nicht und so. So ging das, ja.
Mhm. Also ich kenne eine Truppe, die hat sich alles geklaut durch ganz Deutschland.
Ja,
aber das ist nur mal eine ganz andere Geschichte.
Auch. Das ist
Jungs, wie wär's denn mal ein bisschen mit Musik hier?
Ja, wenn du das kannst. Also
ich hätte dann als Beispiel eben die für diese Zeit einfach die Steamhammer.
Die Steamhammer, genau.
Weil zu denen gab es eine doch intensivere persönliche Beziehung, weil die häufiger Gast im Beatclub gewesen sind. Und wir haben uns dann auch sonst bei Konzerten mal getroffen. Und das war eigentlich schon eine ganz angenehme Geschichte. Und ja, so wie sich das einfach dann eben auch entwickeln konnte. Das war ja nun nicht eine Freundschaft mit jeder Woche anrufen oder schreiben oder so. Aber wenn man sich dann eben mal getroffen hatte, dann hat man sich wiedererkannt.
Die kanntest du näher. Das ist so eine amerikanische Truppe. Ne?
Nee, das sind Engländer gewesen.
Echt? Mhm. Ja, das habe ich jetzt wieder nicht kapiert.
Leben auch, ich glaube, einer lebt da mittlerweile nur noch von. Und einer ist dann mindestens nach Amerika gegangen, aber waren damals Vertreter der britischen Musik.
Die habe ich immer als amerikanisch identifiziert, aber macht ja nichts.
Also, also mal ab.
Ja, nur fahr mal ab, ne?
Wow, mein Gott.
Ja, Dampfhammer.
Ja, aber wahrlich.
Wahrlich. Selbst das Frau Sein musste mitnehmen, obwohl sie sich ja immer sträubt, so altertümliche Musik zu hören.
Ja, ich kann nur keine Stones mehr hören, aber Steamhammer ist natürlich der absolute Hammer. Von daher, wir sind in der Freisprechanlage und schreiben, sprechen über Schreiben, über Musik, also die Reihenfolge mit einordnen. Herr Reuter.
Ja, Frau Sein.
Ich gebe Ihnen das Wort.
Ich hätte mal eine Frage an den Herrn Lüder-Krite zu stellen.
Ja, das wäre jetzt mal.
Nichts dagegen.
Zum Beispiel, wie er als vom 15-Jährigen zum 20-Jährigen wurde oder sowas in der Art. Also
ja, das war ein beschwerlicher Weg. Der hat gerade 5 Jahre gedauert.
Das war eine saugute Antwort, die wollen wir uns mal notieren.
Ja. Vielleicht noch ein Wort zu dem Schreiben, weil dieses war jetzt mehr so das Musikhören und Begegnung mit Musikern selber. Das hatte ja mit Schreiben noch überhaupt gar nichts zu tun.
Eben.
Da wurde so ein bisschen Musikempfinden und Vorliebe und so weiter entwickelt. Schreiben kam vielleicht eher über so Schülerzeitungsebene.
Jetzt hätte ich es beinahe gesagt, ja.
Sowas, das waren eben auch so Prozesse, die da in der Schule wirklich stattgefunden haben.
Also du hast tatsächlich schon dann angefangen, das zu versprachlichen. Oder hast
also
du
das hat ja noch nichts mit Musik zu tun. Nee, dann genau, das waren noch andere Sachen, Schule und eher solche Geschichten.
Ja. Also ich bin ich muss mich outen, ich bin auch über die Schülerzeitung zum Schreiben gekommen.
Ja. Das sind ja auch gute Sachen, wo dann Schule wirklich was Positives bewegen kann. Ja. Sicherlich gibt es noch ein paar andere Sachen, wofür Schule gut ist, aber eben auch sowas.
Ja, auch schlecht. Manchmal
wir hatten dann damals noch völlig andere Voraussetzungen. Ich habe das, als ich das nochmal überlegt habe, wenn man sich das überlegt heute, du kannst am Rechner sitzen und du kannst leicht unwahrscheinlich gute Publikationen machen.
Ja. Das war etwas schwerfälliger damals.
Genau, ich, ne? Da hast du dann das alles tippen müssen. Du hattest eine Matrize,
die musste dann abgezogen werden. Die
stank immer alles.
Dann kam genau. Das Tipp-Ex.
Ja, das war ja auch noch so ein bisschen Rausch und Fidelity.
Ja, ja. Mhm. Aber das waren letztlich interessante Zeiten. Das hat Spaß gemacht. Und man hat natürlich dann eben sowas einfach da mitgekriegt. Und klar, du hast in der Schülerzeitung ja nicht nur geschrieben, weil eben du hast diese Sachen auch mitmachen müssen. Und natürlich am Schluss auch sehen, dass das dann irgendein Schüler auch haben wollte.
Das und musste einer lesen, aber war das so wichtig?
Ja, das war erstens wichtig und zweitens musste man die Auseinandersetzung mit den Lehrern dann hinterher aushalten. Das ist eine,
sowas teilweise auch.
Oh, ja, klar.
Kommt drauf an, was man geschrieben hat.
Ja, wir haben auch immer fetzige Sachen geschrieben.
Fetzige Sachen? Was wäre das? Also entschuldige, wir wollten jetzt Herrn Kriete befragen, nicht Frau Sein mit ihren fetzigen.
Nein, ich meine einfach, dass es sehr prägend ist. Also wie die frühe Musik hören, ist auch früh Schreiben sehr prägend. Also das weißt du dann. Ja. Und es ist interessant, wenn du biografisch verfolgst bei den Menschen, was machen die eigentlich weiter? Mhm. Und es ist Schreiben, Musik hören, bei mir ist auch noch Theater und so weiter. Also Dinge, die ich wirklich sehr früh angefangen habe. Kritzeln, malen und so weiter.
Theater zum Beispiel gab es auch bei mir so eine Schiene mal, was auch eben meinetwegen über so kleine Aufführungen in der Schule mal angefangen hat. Dann als, in Anführungszeichen, großer Zeitpunkt war dann mal zweimal Mitspielen am Theater in Bremen, Theater am Goetheplatz.
Ja, die haben gerne solche jüngeren Menschen, glaube ich, beschäftigt.
Ja, es war dann in der späteren Zeit, also wo die Theater am Goetheplatz war auch mal, aber Theaterszene in Bremen war mal richtig bekannt und führend auch. Das war dann aber noch nicht zu der Zeit, das war erst später, aber dann doch bei einem sehr bedeutenden Stück Ghetto von Joshua Sobol, das ist ziemlich anerkannt, das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Mhm. Und dann noch bei einem zweiten Stück, das war eher eine andere Geschichte, weil das musste der damalige Intendant machen und das hatte man, vermute ich jetzt mal so ganz frech, wahrscheinlich ihm aufgedrückt, weil man Grund brauchte, dass der dann nicht mehr weiter Intendant sein soll. Und das war
ein Abschaffungsintendantenstück. Das ist toll, ja.
Gut, aber
die weiteren Übersetzungsschritte. Also, wir sind sozusagen, wie ich soweit verstehe, sitzen hier drei Leute, die sie über verschiedene Enkulturationsprozesse, nennt man das, glaube ich, ausgebildet worden sind.
Viel schlimmer, alle über das Gleiche. Alle selbe, das ist ja grauenhaft. Du warst nicht bei einer Schülerzeitung, gib's zu.
Morgen zeige ich sie dir. Also spinnst du denn? Was ist denn hier los?
Es ist ja grauenhaft. Es ist eine ganze Generation, ist Schülerzeitung verseucht.
Alle haben das Gleiche gemacht. Das ist ja furchtbar. Ja.
Schrecklich.
Nee, aber die späteren Übersetzungsschritte, also du hast einen Beruf zu ergreifen versucht, vermute ich mal, also zumindest eine Ausbildung.
Ja, aber das hat schon ziemlich lange gedauert. Also ich bin in der Beziehung auch einer, der sehr viel Zeit braucht und habe also meinen Zivildienst erst gemacht und
den hatte ich
verschiedenste
schon mal,
andere Versuche und so weiter, eben auch was zu studieren, was ich dann aber alles wieder abgebrochen habe, was so gar nicht geklappt hat. Und da ist eine ganze Menge Zeit auch ins Land gegangen. Und der eigentliche Beruf...
Das Abbrechen, was genutzt?
Auch? Es waren Erfahrungen, die einfach dazugehörten.
Hm. Wanderjahre, Goetsche Wanderjahr.
Lüderschke Wanderjahr. Ja, von daher war es okay, aber man muss so ein paar Sachen einfach haben. Ich meine, ob das so viele und auch immer so lange sein müssen, wie ich das manchmal hatte, das muss jeder für sich rausfinden.
Bei mir muss es offensichtlich so sein. Ich finde das nett, dass du dich als langsamen Auto ist. Das finde ich
also gut. Nee, also das, was man dann so als Beruf und Berufsleben und so einordnen würde, das fing erst so 27,
26. Aber war vielleicht gar nicht so dein Ziel, vielleicht auch.
Kann gut sein.
Ja.
Denn im Moment ist es ja auch nicht mehr. Denn wie gesagt, ich bin ja jetzt auch wieder auf Arbeitssuche, wie man das heute so schön nennt.
Ja, ja. Danke gleichfalls. Also, ja.
Ja, wie gesagt, aber dann kam eben diese Wandlung zum Beruf. Dann gab es auch eine ganz bewusste Abkehr von allem Musikalischen und so. Ich habe dann gesagt, ich lasse das alles mal komplett liegen.
Ja.
Ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Also ich hatte zu der Zeit dann doch eine relativ große Plattensammlung. Es war zum Beispiel auch Jazz, der sehr stark mit dazugekommen, weil in Bremen die Möglichkeiten, Jazz zu hören und guten Jazz zu hören, sehr gut waren, eben durch dieses kleine stadtstaatliche. Und Radio Bremen hat ja eben diesen Sender Radio Bremen, der einen ausgesprochen oder die eine ausgesprochen engagierte Jazz- und Pop-Redaktion
hatten. Progressiv.
Ja.
Ja, überhaupt auch.
Dadurch gab es einfach fantastisch gute Konzerte da und das hat man natürlich da mitgenommen und dadurch sind sowohl die Kontakte zu Musikern weitergegangen, aber wie gesagt, dann kam eben diese Berufswahl und die war auch mehr oder weniger zufällig, die war gar nicht so geplant, was da, oder ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommen würde, hab aber eben bewusst entschieden.
Welche? Ich habe jetzt nicht.
Ich bin dann Heilerzieher geworden. Und zwar in einer anthroposophischen Einrichtung. Genau. Mhm. Habe mich also für die Anthroposophie entschieden, ohne eigentlich zu dem Zeitpunkt zu wissen, was da auf mich zukommt, was das ist. Mhm. Das hatte einen völlig banalen Grund, wieso das letztlich so passiert ist. Wenn
das
man eben
ist öfter so,
ja. Erst so geht. Ich, wie gesagt, war dann, hatte das Studium abgebrochen, wollte da nicht weitermachen. Und hatte mir dann, damals war, kamen die gerade groß auf, elektronische Schreibmaschinen. Heute ist das auch schon alles wieder längst vorbei. Damals war das eine tolle Sache. Ja. Und die hatten eine noch tollere Funktion, da konnte man nämlich Serienbriefe mitschreiben.
Ja, mit dem Display.
Genau.
Ja.
Jetzt da musste ich eben den Bewerbungsbrief nur einmal schreiben.
Aber die mussten aber rattern, aber auch,
ja.
Ne?
Also die haben richtig
genau.
ausgedrückt. Also
genau, mit Farbband wechselt und all diesem Zirkus, der dazugehörte.
Sehr gut.
Und du hast 250 Bewerbungen rausgehauen?
Ja, eben zum Glück noch nicht mal so viele. Im ersten waren es, glaube ich, 30 oder 40. Ich weiß
von Anfang
gar nicht.
An schon arm gewesen.
Und die Anthropopos haben dich genommen?
Genau, und da kamen schon gleich also bestimmt 10 zurück, die gesagt haben, okay, lass uns mal weiter ins Gespräch kommen. Und das fand ich erstaunlich. Dann habe ich, weil das so gut lief, nochmal eine Runde ausgeschickt. Aber in der Zeit kam schon neben dem Anschreiben auch ein Anruf. Damals ist unten am Bodensee, in dem Platz, wo ich dann auch hingegangen bin, in Bruchfelden, wurde gerade ein Haus neu aufgemacht und die brauchten ganz dringend noch jemanden, weil das ist auch so eine von diesen Geschichten in der anthroposophischen Heilpädagogik, dass man oft etwas macht, was noch am Anfang vielleicht etwas sehr unsicher ist, wie das dann auch mittelfristig getragen werden kann. Und so war das da auch. Die hatten das Haus, die hatten die Gruppen, aber die hatten die Mitarbeiter nicht.
Das war in Seefelden, oder wo?
Nein, nicht Seefelden, das ist in Bruchfelden. Das ist unten am Bodensee bei Überlingen.
Ja, ich komme ja ist, daher.
Mhm. Aha. Seefelden ist da nicht so ganz weit von weg, wenn ich das richtig sehe. Aber
nee, ist schon ein bisschen weiter.
Überlingen und dann Richtung Frickingen hoch.
Wo jetzt die Waldorfschule steht, oder wie?
In Überlingen selber ist eine große Waldorfschule, ja.
Ja, und dann hoch nach Frickingen. Mhm. Gut, dann weiß ich wo.
Ja. Und wie gesagt, die haben angerufen, ob ich nicht kommen könnte. Und das war eben mein großer Vorteil. Ich konnte also von jetzt auf gleich los. Und wie gesagt, diese Entscheidung war schon gefallen. Wenn ich jetzt sowas machen werde, dann werde ich alles, was ich hier in Bremen bisher gemacht hatte, komplett dalassen. Und habe mich entschieden, das, was ich jetzt weitermachen will, das passt in zwei Koffer. Und da ist es dann auch reingekommen. Und da waren eben Platten oder sowas überhaupt nicht mehr dabei.
Mhm. Und dann, wo sind die hin?
Die habe ich erstmal noch zu Hause gelassen, später habe ich sie alle verkauft. Und, also sind nicht mehr da oder verschenkt. Ich habe auch eine ganze Menge Sachen verschenkt letztens mal. Ich glaube, die letzte große Verschenkung liegt so 3 Jahre zurück. Ich hatte noch eine sehr starke Sammlung von ehemaligen DDR-Jazz und polnischen Sachen und so weiter. Mhm. Und das habe ich dann Bekannten einfach gegeben. Das
ist ja Hammer.
Und wie gesagt, dann kam das und dann kam eben einfach eine ganz andere Geschichte. Dann kam eben die Heilpädagogik. Erstmal war ich auch gar nicht so sicher, dass ich das jetzt wirklich mich da ausbilden lassen will und wusste auch gar nicht, dass man das machen kann, sondern wollte einfach erstmal weg aus Bremen, was anderes machen, nicht mehr selber bezahlen müssen für irgendwas. Und wie gesagt, dann kam das und dann kam da auch die Möglichkeit eben, eine Ausbildung zu machen und dann habe ich mich da einfach eingelebt und gesehen, wie das geht.
Dann hast du Harfe gespielt und
Leier
und Flöte, pentatonische Flöte geblasen.
Ja, alles diese Geschichten.
Mhm. Ja, das ist auch
alles Musik. Wieder abgegeben, kann ich alles nicht mehr, habe auch keine Leier mehr.
Nein, das gibt's doch gar nicht.
Damals hatte ich
das. Er scheint aber irgendwie periodisch immer was abgeben zu müssen.
Das finde ich gut. Das gefällt mir.
Klar so. Ja.
Und immer kommst du mit 2 Koffern raus, oder wie?
Ja, jetzt nicht
ich
mehr.
Ich bin ja dann auch innerhalb der Heilpädagogik immer nach Amerika gegangen. Da sind es dann 2 riesengroße Seekisten gewesen, wo dann alles drin war.
Es waren immer 2.
Ist schon richtig. Jetzt aber der letzte Umzug ging nicht mehr in 2 Koffern. Und der nächste soll es vielleicht so noch sein, aber muss nicht bis zum Lebensende so im Zweikörper.
Also bist kein Zwangsreduktionist, sag ich mal.
Muss das, nicht mehr
dass
sein.
Dass du immer sozusagen die Hälfte...
Muss nicht mehr sein. Ja. Also ich versuche auch dann jetzt eher Dinge da zu haben, die dann auch ein bisschen Bestand haben können.
Ja.
Nicht nur Dinge, die man überhaupt gar nicht weiter gebraucht. Und wenn man sie dann wiederentdeckt, denkt, wie hat man das so lange haben können? Aber das muss das Weitere halt noch bringen, was da noch kommt.
Also wenn du in Überlingen warst am Bodensee, wirst du ja, gibt's ja nun wenig.
Er hat den Bodensee zurücklassen müssen, Gertrud.
Ja, ich auch. Wir sind heimatvertrieben. Aber wirst du ja nicht viel Gelegenheit gehabt haben. Damals gab es in Bregenz die Jazztage, die waren sehr, sehr gut. Aber sonst war ja nicht viel los. Friedrichshafen gab es ja noch nicht.
Es gab vor allen Dingen gar keine Freizeit. Ich habe in einer Einrichtung, die heißt Camp Hill, die ist weltweit gearbeitet. Und da hast du höchstens maximal einen freien Tag gehabt. Gut, und der ist nicht unbedingt dann, wenn irgendwo ein Konzert ist. Ja, wie gesagt, da schließt sich das meiste aus. Hochfelden selber ist sowieso auch abgelegen. Solange du kein Auto hast an diesen Plätzen.
Kannst mit dem Fahrrad runter nach Überlingen, stundenweise.
Ja, aber wie gesagt, also derzeit habe ich das überhaupt gar nicht gemacht. Und das habe ich auch, bis ich hier, das war ja auch noch innerhalb der Anthroposophie, nach Kassel gekommen bin, eigentlich kaum wieder gemacht. Also da waren Konzerte und Musik und so weiter nur unter ferner liefen. Es ist ja auch in diesen Einrichtungen so, dass es früher sowieso gar nicht gab, Radio und Fernsehen. Heute findest du einige, wo das schon der Fall ist. Aber das war eben auch ein Teil des völlig bewussten Verzichtes darauf. Und ich habe bis heute auch kein Fernsehen und kein Radio mehr. Aber ich habe natürlich mittlerweile das Internet und nutze das mindestens genauso intensiv, um daran Informationen zu kommen. Denn ich glaube, der Bruch ist gewesen, als es tatsächlich die Wende gab. Denn ich hatte immer schon eine große Beziehung in die jetzt neuen Bundesländer, nach Thüringen, nach Altenburg, weil meine Mutter daher kam.
Oh, schöne Stadt.
Und als ich diesen ganzen Umbruch nicht miterleben konnte, weil eben, ich sag jetzt mal, Arbeitszwänge da waren, da habe ich irgendwie gedacht, nee, das geht nicht so auf immer und ewig weiter, weil man muss bei bestimmten Dingen wirklich dabei sein können. Und das muss eventuell dieses Dabeisein auch nur möglich sein, eben übers Fernsehen, übers Radio oder so, wenn ich sonst da nicht hingehen kann. Weil natürlich, ich kann die Kinder nicht einfach verlassen oder so, aber ich möchte in einer gewissen Form daran teilnehmen, was da passiert.
Du willst also Zeitgenosse sein und auf nicht auf der Insel der Seligen sitzen.
Ja, nee, genau. Mhm. Und wie gesagt, da gab es dann schon so den ersten größeren Knackpunkt, wo ich gedacht habe, nee, also Anthroposophie ist was Tolles und wirklich Schönes und da möchte ich oder da fühle ich mich auch immer noch verbunden mit. Aber so auf alles und jedes verzichten und so zu tun, als wenn man so wirklich so
seine
Insel durch den Raum treibt.
Gibt es da wirklich so eine Art Medienverbot, kann man das so sagen? Oder sagen wir mal,
also
sehr
auf jeden Fall
Skepsis
ein sehr restriktives Umgehen. Und das ist auch für sicherlich sehr viele Kinder, gerade für die behinderten Kinder, mit denen man da zu tun hat, oder eben Seelenpflegebedürftigen, wie die Anthroposophie das nennt, ist das auch absolut richtig, das zu tun. Es ist wirklich besser, als wenn das so den ganzen Tag rumdudelt und wie gesagt, wenn man in staatliche Heime geht, dann kann man ja mitunter da wirklich grausamste Situationen
erleben. Ja, die werden vor den Fernseher gesetzt.
Ne? Zum Beispiel.
Also man hat ja morgens, sonntags morgens um 5 fängt ja das Programm an, damit man die Kinder da...
Auf der anderen Seite hat die Gummiband, also gerade in Bremen gibt's das Atelier Blaumeier, da gibt's die Gummiband und da war der Leadsänger, der war mongoloid und der hat fantastisch gesungen, ist leider auch gestorben vor 2 Jahren. Mhm. Da gab's nochmal ganz andere Möglichkeiten, aber das ist nicht der anthroposophische Weg, wobei es ja am Bodensee auch ein paar aufmüpfige Anthroposophen gibt, die ganz andere Wege gehen.
Ist ja mittlerweile alles so geworden, das ist ja auch gut so, weil wie gesagt, das konnte man auf Dauer nicht so machen.
Wenn sie wollten, haben sie sowieso geguckt. Also insofern.
Es ist einfach gut, wenn sich die Leute mit dem, was sie machen, beschäftigen. Und wenn dabei eine Kritik herauskommt und die das richtig umsetzen können, ist das genauso in Ordnung.
Ja. Richtig.
Jetzt will ich aber wissen, wie du, lieber Lüder, zur Musik wieder in diesem Sinne zurückgekehrt bist.
Ja, das war dann auch in den neuen Bundesländern. Ich war damals Förderlehrer an der Waldorfschule in Jena und hatte über einen Bekannten einen weiteren kennengelernt, der hatte immer noch in Weimar einen Club und der hieß eben Beat Club. Und das Ach war ja. sozusagen wieder die Rückführung.
Das gibt's doch nicht.
Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch immer noch mein dickes Autogrammbuch.
Ja.
Und dann, das lag aber schon ewig lange bei mir rum und ich habe es auch nicht mehr angeguckt oder so.
Ja, es war aber noch nicht verschimmelt.
Nee, und dann, das witzigerweise ein Autogramm oder eine Kladde, die ich früher mal in der ehemaligen DDR gekauft hatte. Mhm. Ja, und die hat jetzt sozusagen ihren Weg zurückgefunden mit ein paar sicherlich sehr einmaligen Autogrammen. Und die habe ich dem einfach da geschenkt und von daher bin ich dann sozusagen wieder in die Szene gekommen.
Mhm.
Und dann war der Club, mittlerweile heißt er Beat Corner, weil Radio Bremen angemeldet hat, dass die Rechte so bei ihnen liegen und dann sich nicht jeder einfach Beat Club nennen könnte.
Ja, okay.
Deshalb musste er sich jetzt in Beat Corner umnennen. Mhm. Aber eben in diesem Club, sehr klein, sehr intim, sind einfach persönliche Kontakte zu den Künstlern ganz leicht und auch gut. Mhm. Und da hat es dann einfach wieder angefangen. Dann hat man die kennengelernt.
Dann warst du an der Waldorfschule Jena und bist heimlich nach Weimar getickert.
Das musste nicht mehr heimlich sein. Das konnte dann schon öffentlich sein, weil da hast du ja auch andere Arbeitszeiten an der Schule als Lehrer.
Ja, nee, auch die sind, glaube ich, nicht so verkrampft, ne? Im Osten, oder?
Kommt drauf an, was man da jetzt für Regeln nimmt oder wonach wir da gucken wollen. Ich sag mal, die sind offen wie alle anderen auch.
Aha.
Und egal, ob das jetzt an der Waldorfschule ist oder sonst wo. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ging ganz gut. Das war ja eine kurze Entfernung, darüber zu fahren. Das war also auch ein bisschen Abstand dann zur Arbeit und so weiter. Und dann
einen unmittelbaren Nostalgieanschluss der DDR-Menschen? Also weil ich kann mich jetzt nur erinnern, dass zum Beispiel Peter Kraus ist da eine unwiderstehliche Größe gewesen. Ich weiß
ja,
nicht, warum.
Ja, es gibt das sehr stark, das finde ich auch.
Ja?
Mhm. Das finde ich auch ein bisschen bedenklich, dass manche da einfach aus einer bestimmten Zeit
die haben das eins zu eins weiterentwickeln.
Das ist schwierig.
Mhm.
Ja. Es ist sicherlich gut, das war aber, wie gesagt, man muss eben einfach mit dem jetzt auch leben können.
Weil bei Peter Kraus ist das ja so merkwürdig, weil er ist ja also der drittklassige Abguss von Gus Backus oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichne. Also es gibt ja so verschiedene Übersetzungsstufen von Rock und Pop aus Amerika nach Deutschland und Peter Kraus ist vielleicht nicht. Ich meine, man kann das sehr witzig finden. Sugar Baby und solche Sachen. Also, und das hat aber nun gerade den DDR-Leuten so gefallen, ja.
Aber das war ganz lange her.
Nein, der ist doch wieder aufgetreten dort.
Wann?
Ist doch,
jetzt?
Ach, direkt nach der Mauer.
Aktuell gewesen, ja.
Echt?
Aber ich nicht mitgekriegt. Ich meine, das Positive an der Musikszene DDR war sicherlich, dass die eine sehr verschworene Freundesgemeinde gewesen sind. Das muss man einfach sagen.
Ja, das waren ja quasi immer potenzielle Dissidenten, nicht?
Ja, deswegen, und das gab es im Westen so überhaupt nicht. Es war nämlich immer sehr schwierig,
war
wenn ich jetzt
erlaubt.
Zurückkam vom Urlaub und irgendeine Band gesehen hatte und dem irgendjemanden hier erzählen wollte, dass die gut sind, da konnte man gar nicht mit klarkommen, weil das war leider nicht akzeptiert, was die da für Musik gemacht haben.
Und drüben,
ja, besonders die DDR-Musik hat sich ja eigentlich immer schon mit der deutschen Sprache auseinandersetzen müssen. Das
Englische
Singen war ja kaum.
Und sie mussten sich immer mit der doppelten Sprache auseinandersetzen.
Genau, und dadurch haben sie auch, bin ich texten. Der Meinung, wirklich fantastische Leistungen hingekriegt in Songs, einfach auch gute Lyrics zu schreiben. Was
ich habe das,
also
mal
gar nicht
gehört in einem Interview, ich weiß nicht, eine Frontfrau von denen, die hat gesagt, denen haben wir immer 10% Futter gegeben, dann konnte die Zensur das wegstreichen und dann mussten wir das akzeptiert. Also das ist eine fantastische Undercover-Lyrik.
Aber das ist denen einfach auch wirklich gut gelungen, finde ich auch. Und auch die Bilder, die da eben vielfach gebraucht werden, das ist einfach schön.
Du hast deinen Farbfilm vergessen.
Ja gut, das ist...
Aber Nina Hagen ist doch ein gutes Beispiel auch für die Möglichkeit, sich zu verwandeln. Und wenn man das machen kann, und dann macht man das auch sofort und auch total öffentlich und muss nicht immer bei jedem so weit sein wie bei Nina Hagen, aber das Positive dabei, finde ich, ist sehr stark, kann ich gut mitleben.
So, jetzt gibt's aber mal Musik hier wieder.
Genau.
Gut, jetzt nehmen wir uns
so lange gequasselt.
Den Ad van der Feen, das war einer der ersten, den ich damals im Beat Club in Weimar kennengelernt habe, mit dem ich mittlerweile auch ziemlich gut befreundet bin. Und ich habe das Lied Late Bloomer, also der Spätzünder, weil ich doch denke, das passt irgendwie zu mir.
Nicht von langsam, sondern das war schnell. Waiting for Tomorrow von Till Kersting. Ich habe leider unten und oben verwechselt. Nun kommen wieder die Jungs Moment mal.
Da ist das Kupferspiel angesagt.
Nämlich. Ja, das war jetzt eben tatsächlich schon Till Kersting, ein ehemaliger gebürtiger Kasseler.
Das, ehemaliger Gebürtiger, wie möchtest du das jetzt?
Er wohnt ehemalig. Nicht mehr in Kassel, ja, und okay. Ist aber gebürtig in Kassel. Er wohnt in Köln, ja. Jetzt, wird Aber am Dienstag ein Konzert hier in Kassel wieder geben.
Ach ja, da kann man ihm gleich dann ansagen.
Sozusagen. Da steht auch liebe Grüße aus Köln für Lüders.
Genau, war jetzt, hatte ich mitgebracht, zum einen, weil es eben was Aktuelles ist und zum anderen auch, wenn wir eben auf das Schreiben in der Kassel-Zeitung kommen. Weil das ist eine Geschichte, die das Positive, das Kreative, das Schöne irgendwo auch an dieser Kassel-Zeitung und an diesem Schreiben zeigt. Denn er hatte Artikel von mir gelesen und hatte daraufhin geschrieben und gefragt, ob mir nicht auch eine CD schicken kann für eine Besprechung. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Ja.
Ich kannte ihn vorher noch nicht persönlich und freue mich, dass ich das jetzt am Dienstag dann mal machen werde.
Das heißt, wir werden in Köln auch hier lesen. Anscheinend.
Gelesen, also wenn wir jetzt tatsächlich zur Kassel Zeitung kommen, zu dem, wo das stattfindet, wird die Kassel Zeitung wirklich weltweit, also speziell jetzt auch diese Artikel mittlerweile, die ich da schreibe.
Ja. Du kriegst Rückkopplung, ja?
Ich hole mir mittlerweile Rückkopplung, okay. Soweit man das machen kann, soweit ich das machen kann. Weil das zu Anfang war das Zufall, dass ich dahinter gekommen bin, dass da ein bisschen mehr läuft als nur Kassel. Und dann habe ich halt doch versucht, das soweit mal rauszufinden, wie man das machen kann. Mhm. Und bin mittlerweile einfach platt auch, wie das über die ganze Welt verteilt ist.
Na gut, wofür haben wir das Netz? Also ich meine, an für sie ist es ja dafür.
Ja, wir haben ja auch Freunde in Australien und in weiß der Geier.
Und in Kassel. Das ist natürlich
wahr. Ich habe 27 Länder mittlerweile ausgemacht, die Artikel schon gelesen haben oder von wo aus die Artikel abgerufen worden sind.
Ja, naja, also unsere Statistik ist nicht schlecht, ja. Und deshalb können wir dann vielleicht, machen wir gleich mal ein paar Werbesekunden, um die Menschen zu ermuntern, selbst zu schreiben. Ich habe gerade heute mit Klaus Schake nochmal gesprochen. Kam zufällig bei mir vorbei und wir haben beide ein Klagelied gesungen, wie schwer es ist, die Menschen zu überzeugen, dass wenn sie sich über die örtliche Zeitung beklagen und wenn sie sich darüber beklagen, dass sie da nicht reinkommen, wieso sie nicht auf die Idee kommen, es selber zu machen. Ja, und da ist natürlich oft noch der Gedanke erstmal, Zeitung wird von einem anderen gemacht und sie muss bezahlt werden und sie muss von Redakteuren redigiert werden und so, also diese ganzen üblichen Vorstellungen. Und dann muss ich natürlich da so vorkommen, wie ich das möchte. Und das ist natürlich eine sehr merkwürdige Vorstellung, ja, dass man sozusagen sein, das, was man selber da reinstellen würde, auch da lesen will und zwar ohne Bezahlung. Das ist also alles schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Und da können wir wirklich tatsächlich nur jeden animieren, es zu tun.
Auf jeden Fall.
Ja. Also man kann in dieser Kassler-Zeitung selber schreiben, man kann sich als Redakteur anmelden. Es ist ganz, ganz, ganz einfach. Ihr kriegt Support, ihr könnt reinstellen, was ihr wollt, es sei denn, es ist ganz mies.
Es muss einigen Kriterien genügen. Lass uns
ein bisschen von dem, weil ganz, ganz, ganz einfach ist es tatsächlich nicht. Ich kenne auch mindestens einen,
Übung,
die da Schwierigkeiten hat, da reinzukommen, weil es mit dem Passwort nicht klappte oder weil doch nicht gleich erkannt wird, wie man mit dem Format umgehen muss. Aber ich würde doch empfehlen,
einfach weiterzumachen. Hatten wir auch so eine kleine Diskussion, nicht, wie man Bilder reinsetzt, wie man einen Podcast macht.
Ja, aber dafür ist ja der Support da, also die Unterstützung. Wir können das ja und wir können es ja zeigen.
Genau, das sollten sich auch alle, die Interesse an dieser Sache haben, einfach vornehmen und dann einfach fragen und eventuell einfach nur als Kommentar oder als Artikel reinstellen. Ich habe dieses und jenes Problem. Damit man das klären kann, weil das Portal und das Medium, so wie das da ist, denke ich, ist eine einmalige Geschichte. Das
ist wirklich einmalig.
Und es ist ja auch nicht von ungefähr gekommen, dass im letzten Jahr eben diese große Untersuchung von den Studenten der Uni Erfurt gewesen ist, die dann eben diese Bürgermedien untersucht haben und auch sozusagen wissenschaftlich nochmal abgesichert haben, dass hier in Kassel mit dieser Kassel-Zeitung einfach eine tolle Sache im Medium ist.
Ja, Lüder,
das kann man nur machen, nur weitermachen und unterstützen.
Ja. Wie Kassel-Zeitung ein Geschenk ist, hast du mir ja einen schönen Abend geschenkt, letzthin mit einem deiner Artikel. Du schreibst ja Musikartikel, das haben wir schon öfters gesagt, und du machst eine Musik, die mir eigentlich nie gefällt. Aber ich saß also da und habe diese Musik, die mir nie gefällt, angehört und habe gedacht, wow. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ich weiß nicht, 5 Stunden habe ich Musik, die mir nicht gefällt, angehört. Es war klasse. Ja, und ich finde deine
Artikel... Das ist Verführung.
Das ist Verführung, ja. Das ist Verführung zu etwas, was man noch nicht gehört hat und wo man auch eigentlich normalerweise keine Lust hat.
Aber dann was eine positive Verführung.
Hoffe ja, ich wunderbar.
Offensichtlich, ja.
Hab mich köstlich amüsiert, habe sofort allen geschrieben, hört euch das mal an. Mhm. Ja. Ja, also muss sagen, machen Spaß deine Artikel in Kassel-Zeitung.
Ja, danke. Nö, wenn das oder offensichtlich finden es einige. Also die das Feedback, was ich kriege, ist ja meistens in dieser Richtung. Das ist natürlich auch ein Teil von dem, was mir dann selber wieder Spaß macht und was auch wieder Kraft gibt, da weiterzuschreiben. Ja, mal sehen, was da zukünftig noch draus wird. Diese Sache mit Musik selber, ich muss es ja über diese Schiene der YouTube-Videos meistens machen, denn direkte Musikbeispiele reinstellen, was ich gerne machen würde und was auch technisch ja gehen würde, haut von der GEMA nicht her.
Ja, da kriegen wir gut Ärger.
Es sei denn, deshalb, du müsstest natürlich die Erlaubnis
Nee, das reicht auch
nicht. Das reicht nicht?
Nein. Ich habe alles ausprobiert schon. Und ich hatte auch schon zum Beispiel den Ad Fanta, wenn die weg, der hatte mir auch schon sozusagen ein Stück geschenkt, auch zur Verwendung. Aber solange die GEMA da Rechte drauf hat, ist da überhaupt nichts zu machen. Und deshalb muss ich diesen Umweg mit den Videos machen und versuche dann welche zu finden, die halt auch ein bisschen dazu passen oder die dann am besten dieses Stück genau auch wiedergeben, dass man halt einen Eindruck von der ganzen Sache hat.
Aber das gelingt ja hervorragend. Mit der GEMA habe ich auch verhandelt, weil wir ja unsere Sendung in Kassel-Zeitung unterbringen. Und ich hätte gern zumindest die Titel mal angespielt, aber ich sage, keine Chance. Man kann aber Mitglied werden, ich glaube für 30 Euro im Jahr. Da muss ich jetzt nochmal nachforschen, um so kleine das Sachen zu zeigen. Weiß ich
nicht, kann sein.
Es gäbe auch andere
Möglichkeiten.
Wir müssen ja beim Podcast immer das Zeug rausschneiden. Das ist scheiß Arbeit. Ich find, ärgert mich jedes Mal, weil... Eine ganze Sendung ist eine ganze Sendung und das wir müssen das jetzt wieder raus.
Gut, man kann freie Musik nehmen, aber...
Ja, das ist eine eigene Wissenschaft. Ne?
Wenn ich die hätte und besprechen kann, ist das ja kein Problem. Nur die ich bespreche, sind das ja nicht. Da kann ich so nichts machen. Und dann muss man denen
Wie ist das mit deinem... du bist ja jetzt kein Berufsschreiber eigentlich. Du bist ja ein ehrenamtlich...
Reines Hobby.
...tätiger... Ja. Würdest du überhaupt für eine normale Zeitung schreiben können, noch oder wieder?
Also wenn sie das so akzeptieren würden, was ich mache,
das ist ja die Frage jetzt.
Es gibt ja eine, für die ich das mache und dann ist es, die lässt mich noch sehr frei, aber es ist dann zum Beispiel schon so, dass man eine Vorgabe hat, in diesem Fall, dass die meinetwegen sagen, der Artikel darf nicht mehr als 1500 Zeichen haben.
Das ist ja klar.
Und schon ist die Sache eingeschränkt und dann ist meinetwegen das auch mit den Bildern eine ganz andere Geschichte. Dann kann ich Bilder anbieten, dann suchen die, was dazu passt, aber ich kann nicht sagen, das machen wir so und so und der Artikel sieht so und so dann hinterher aus.
Mhm. Ja, dieses Selbstgestalten, das wirklich bis ins Letzte selber machen zu können, das finde ich eine große Chance im Netz.
Ja. Und es ist teilweise auch zeitaufwendig, weil, wie gesagt, eben man kann das nicht so unbedingt sofort umsetzen, wie man das machen
möchte. Das dauert einfach 2 Stunden, oder?
Auf jeden Fall,
Je nachdem, wie Schnickschnack man da noch einbaut. Ja.
Wie viel Musik entdeckst du selber neu?
Eigentlich sehr wenig. Wie gesagt, die meiste Musik, die so kommt, die bekomme ich ja von den Musikern oder von den Plattenfirmen oder so. Dass ich jetzt ganz neu was entdecke, was ich vorher wirklich noch überhaupt gar nicht kannte, das ist doch relativ selten. Und besonders, wenn ich jetzt mal an eine ganz andere Musikrichtung denke oder so, die ich eben sonst gar nicht so viel höre, das ist natürlich dann noch ein bisschen seltener. Ich bin auch nicht jetzt jemand, der den ganzen Tag irgendein Livestream laufen hat und sich mit Musik jetzt berieselt oder sowas.
Ja, du gehst an deinen Tracks entlang, die du hast, an deinen Bekanntschaften und die Sachen, die da mit in Relation stehen und so weiter.
Oder wie gesagt, sonst suche ich irgendwas Bestimmtes aus oder was, aber eben nicht so, dass ich da jetzt mich total berieseln lasse und dann kommt da irgendwas am Ende bei raus.
Ja, wir hatten uns ja mal kurz unterhalten. Ich hatte es ja auch mal schon mal versucht, weil Gertrud mich ja so schrecklich kritisiert hat wegen meiner Stones, die ich auch gar nicht mehr so oft höre.
Die Gammel ist gar nicht wahr. Permanent hört der Stones. Liebe Hörer, glauben Sie ihm nicht.
Unsinn. Jetzt vorhin habe ich Jefferson Airplane gehört zum Beispiel.
Naja,
ist fast ganz was Neues. Nein, aber es ist sehr, sehr schwer, wenn diese Engravierungen in den Körper, wo wir drüber gesprochen haben, wenn die mal so drin sind, da was ganz anderes, das ist ja wie als würdest du eine unverständliche Nachricht hören.
Ja, aber das ist ja das Spannende. Das heißt, in dem
du
Moment...
Ja, du als modern Dingsbums-Girl.
Moment mal. In dem Moment, wo du wirklich nochmal was ganz anderes hörst und dich wirklich intensivst reinhören musst, ja, da fängt ein ganz neues Abenteuer an, nämlich das Abenteuer, das du vor 30, 40 Jahren vorher hattest.
Ich hatte kein Abenteuer, ich hatte Spaß, schätze
ich. Also ich hatte immer Abenteuer mit der Musik. Also immer etwas, was mich überwältigt hat oder völlig perplex gemacht hat.
Weißt du, was wir jetzt haben? Jetzt haben wir Zeitknappheit.
Wir haben überhaupt keine Zeitknappheit. Wir werden keinen Jingle am Schluss machen, sondern wir werden Van der Feen am Schluss machen, richtig, den ich vorher so versaubeutelt habe.
Und jetzt gibt es nur noch Lieder. 3 Minuten Zeit.
Jetzt bist du dran.
Sag das Schlusswort. Auf Wiedersehen.
Ja, genau, auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Und wie gesagt, wenn der ein oder andere jetzt auch zur Kassel-Zeitung findet und noch mehr dazu findet, da auch mitzumachen.
Und auch Kommentare zu deinen Geschichte. Artikeln schreibt zum Beispiel
auch das.
Ja, gut, ja.
Feedback, und wann kommt Till Kersting?
Till Kersting ist am Dienstag um 20.30 Uhr im Schlachthof.
Also,
okay.
Bis dann, Freunde.
Let's Schlacht.